DW Menschen und Märkte.
Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Andreas Becker. In den vergangenen Wochen haben wir hier über volkswirtschaftliche Themen wie Produktivität gesprochen oder die Zukunft der Industrienation Deutschland. Heute wollen wir uns mal etwas zurücklehnen und lassen es uns einfach gut gehen. In dieser Folge geht es um Luxus bzw. um die Luxusindustrie, um Luxusmode. Herzlich willkommen dazu. Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, wer an diese und andere Marken denkt, der denkt wahrscheinlich an Kleider, an Anzüge und Accessoires, die ein kleines Vermögen kosten. Wir wollen uns heute mal genauer anschauen, wie das Geschäft mit der Luxusmode funktioniert, was es von anderen Geschäften unterscheidet und womit die Firmen vor allem ihr Geld verdienen. Und wir werden vielleicht erfahren, was Karl Marx mit all dem zu tun haben könnte. Mein Gast heute, zugeschaltet per Remote-Verbindung, ist Elena Patten. Sie ist Professorin für Fashion Management an der Makromedia Hochschule in Stuttgart. Herzlich willkommen.
Hallo Herr Becker, ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Danke.
Fashion Management, das verbindet ja Aspekte von Mode und dem nüchternen, zahlenbasierten Blick von Betriebswirtschaftlern. Kennen Sie persönlich so Momente, wo Sie trotzdem dem irrationalen Aspekt von Mode nachgegeben haben, wo Sie einfach ein Stück gesehen haben, was eigentlich viel zu teuer war und viel zu unpraktisch und viel zu verrückt und trotzdem es haben wollten?
Ja, das ist eigentlich das Merkwürdige. Eigentlich müsste ich mittlerweile mich so gut auskennen mit den ganzen Mechanismen, mit dem Marketing, was da im Hintergrund abläuft, dass das Thema komplett entzaubert ist. Aber nein, ich falle doch immer noch in Versuchung, mir das ein oder andere Teil zu kaufen und auch Modenschauen zu sehen, die mich begeistern. Also ich bin leider dem Zauber immer noch sehr erlegen.
Wir wollen in unserem Gespräch ein bisschen besser verstehen, wie die Luxusbranche funktioniert. Fangen wir also mal ganz oben an, oben bei der Haute Couture. So ein Kleid, was bei den Fashion Weeks in Paris, New York oder Mailand auf den Laufstegen präsentiert wird und dann in Modemagazinen besprochen wird. Was kostet so ein Kleid?
Ha. Ja, also wie Sie schon gesagt haben, Luxussegmente gibt es ja mehrere und Haute Couture ist da die absolute Spitze. Und bevor man sich wirklich jetzt mal auf die nüchternen Zahlen stürzt, muss man einfach verstehen, was für strenge Kriterien es gibt, dass sich eine Luxusmarke diesem Segment zugehörig fühlen darf und damit werben darf, eben eine Haute Couture-Marke zu sein. Zum einen gibt es tatsächlich eine Fédération de la Haute Couture in Paris, die überwacht, dass eben strenge Kriterien da auch eingehalten werden. So muss zum Beispiel jedes Kleidungsstück, was auf der Haute Couture-Schau in Paris gezeigt wird, in Handarbeit gefertigt sein, und zwar gänzlich. Und muss auch ein Unikat sein. Also diese Kleider, die da gezeigt werden, die gibt es dann wirklich nur einmal. Und die werden in Arbeitsstunden, in bis zu 1000 Arbeitsstunden werden die hergestellt, gefertigt in den Ateliers. Und das Atelier, das in dem so ein Haute Couture-Kleid hergestellt wird, muss mindestens 20 Angestellte haben. Ansonsten darf es nicht als Maison de Couture bezeichnet werden. Und ein Kriterium ist auch, dass dieses Modehaus mindestens 35 solcher Haute Couture-Kleider, solcher handgefertigten Looks auf der Pariser Fashion Week zeigen muss. Und was das kostet, darüber hüllen sich die Designer und die Modehäuser natürlich in Schweigen. Aber wenn man sich die Kosten, die das Modehaus für eine Teilnahme an einer solchen Modenschau aufbringen muss, mal vorstellt, dann wird natürlich schnell klar, dass das Segment für die Modehäuser stark defizitär ist und rein aus Imagegründen praktiziert wird.
Trotzdem nochmal, so grobe Schätzungen wird es ja vielleicht geben. Ungefähr, was kostet so ein Kleid?
Ja, wenn man sich einfach den Aufwand vorstellt, denke ich schon, dass da 6- bis kleine 7-stellige Summen aufgerufen werden.
Nun sagten Sie ja gerade, damit verdienen diese Häuser eigentlich kein Geld, sondern womit?
Das Geld verdienen diese Häuser dann mit Parfums und anderen Warengruppen. Man kann ja schon auch feststellen, dass diese ganzen Marken, also die Luxusmarken, ihre Retail-Aktivitäten in den letzten beiden Jahrzehnten hauptsächlich stark ausgebaut haben. Da gilt die Regel, je höher die Positionierung im Luxussegment, umso selektiver ist dann auch die Distribution. Das heißt, dass man diese Top-Marken tatsächlich nur in den relevantesten Großstädten bekommt, wo auch das entsprechende Klientel zu finden ist. Im Bereich Wholesale, also zum Beispiel in Kaufhäusern, findet man diese Top-Marken überhaupt gar nicht, wie jetzt Hermes oder Louis Vuitton oder Chanel. Höchstens dann die Kosmetiklinien, die Parfums oder die Sonnenbrillen. Interessant ist dabei auch, dass einige wirklichen Top-Marken wie Chanel oder Hermes zwar inzwischen einen Online-Shop haben, aber man die Top-Artikel dort gar nicht einfach kaufen kann. Für Artikel wie die Birkin-Bag von Hermes zum Beispiel muss man sich in den Geschäften registrieren lassen, gegebenenfalls sogar andere Artikel kaufen, um dann auf einer Warteliste aufgenommen zu werden und den Artikel dann irgendwann mit den entsprechenden Preissteigerungen, die man noch mitbezahlen muss in der Zeit, in der man wartet, dann zu bekommen. Und andere Marken, die nicht ganz so luxuriös sind, bieten auch Einstiegspreislagen an, um ein breiteres Klientel anzusprechen. Da spricht man dann auch von dem Segment des sogenannten Accessible Luxury. Und bei diesen Marken bekommt man dann Handtaschen, die so um die 1.000 Euro liegen. Bei Louis Vuitton zum Beispiel liegt die kleinste Handtasche, die Pochette, was übersetzt bezeichnenderweise Handtäschchen heißt, und die, in die wirklich kaum etwas hineinpasst, bei knapp über 1.000 Euro.
Und zum Vergleich die von Ihnen angesprochene Birkin-Bag, was kostet sowas?
Da ist auch wieder, je nachdem, was man für eine sogenannte Ausstattung haben möchte, nach oben wenig Limit, aber die fängt so bei 15.000, 16.000 Euro an.
Ich bin in Vorbereitung für dieses Gespräch mal über eine von diesen Luxus-Shopping-Meilen gegangen. In diesem Fall war es die Kö in Düsseldorf und habe mal geguckt, was dort die Sachen kosten. Und beispielsweise Chanel, so ein Kleid, das dann Prêt-à-porter war, also nicht ein Einzelstück, sondern von der Stange, kostete dann doch noch so meistens um die 15.000 Euro. Wenn wir jetzt diese Range haben, die Sie beschrieben haben, also die super handgemachten Haute-Couture-Teile, dann diesen Mittelbau, der immer noch relativ teuer ist, dann die Taschen, die Accessoires und dann bis runter zum Lippenstift oder zur Sonnenbrille. Was bringt den Unternehmen da den größten Gewinn?
Ja, also zunächst einmal, wenn wir uns die Kunden anschauen, da gibt es aktuell eine Studie von Boston Consulting Group und der Fondazione Alta Gamma, das ist der italienische Luxusgüterverband. Die haben konstatiert, dass weniger als 1% der Luxuskunden für über 10% des Umsatzes sorgen. Ja, und das sind natürlich dann auch die Kunden, auf die Unternehmen ihren strategischen Fokus legen. Und dann muss man natürlich auch wissen, Sie sprachen eben Düsseldorf an, dass die Top-Umsätze im Luxusbereich längst nicht mehr in Deutschland generiert werden, sondern ganz woanders. Da ist immer noch Amerika mit circa 30% Umsatzanteil, Asien mit über 30% Umsatzanteil. Und wenn man sich da nur China anschaut, mit alleine 17% Umsatzanteil und dann Europa, ne, insgesamt bei 27%. Und interessanterweise, wenn man sich dann nochmal nicht die Regionen anschaut, sondern die Nationalitäten der Kunden, dann verschiebt sich das Bild auch noch einmal. Ja, bei uns in Europa wird natürlich auch viel von den Touristen gekauft, in den Metropolen wie Paris, Mailand oder auch München. Da kommen dann die Chinesen, die Japaner, die Saudis und die kaufen dann eben auch noch einmal dort ein. Und das zählt dann zwar in die regional in unsere Umsätze, aber in Wirklichkeit verzieht sich das Bild dann nochmal im Hinblick auf die Nationalitäten. Ja, und was bringt das Geld? Ne? Mit Sicherheit eben Haute Couture nicht. Da eignen sich zum Geldverdienen mit Sicherheit Segmente eher, die wenig saisonal sind, die weniger innovativ sind, wie zum Beispiel Kosmetik oder Parfums. Da ist das extremste Beispiel mit Sicherheit immer der Duft von Chanel Nummer 5. Der wurde 1921 herausgebracht und zählt noch immer zu den 10 meistverkauften Düften weltweit, also kaum Innovation. Außerdem schließen einige Luxusunternehmen Lizenzverträge mit Spezialisten ab. Bei Kosmetik ist das zum Beispiel oft so oder auch mit Sonnenbrillen. Da arbeiten die Brands dann zum Beispiel mit dem italienischen Unternehmen Luxottica zusammen. Und da bekommen die Brands dann eine Lizenzgebühr sowie auch eine Umsatzbeteiligung, die je nach Begehrlichkeit der Luxusmarke entsprechend hoch ist. Also hat man quasi wenig Aufwand, überhaupt kein Ertragsrisiko und garantierte Einnahmen.
Noch was zu den Kunden. Sind das eher ältere, reiche Menschen oder was weiß man über die Altersstruktur?
Also die Altersstruktur sieht momentan so aus, dass ein ganz großer Fokus auf der Gen Y liegt, also auf den Geburtsjahrgängen zwischen 1981 und 1995. Da sehen auch die Brands das größte Potenzial und versuchen auch ihre Marketingaktivitäten auf diese Zielgruppe vor allem auszurichten. Was man aber auch sieht, ist, dass die Gen Z schon durchaus kaufstark ist. Also da darf man auch jetzt wieder nicht nur an Deutschland denken, ja, an die Gen Z, die mit Sicherheit noch nicht aus eigenen Mitteln kaufkräftig ist in großer Zahl. Wenn man aber in andere Länder schaut, in den Familien, in denen eben viel Geld vorhanden ist, dass da auch dann schon die Kinder über entsprechend viel Geld verfügen und mit entsprechend viel Geld ausgestattet werden. Und natürlich ist es auch noch die Generation X, die immer noch, also das etablierte Milieu sozusagen, was auch immer noch wichtig ist. Aber man kann wirklich sehr schön beobachten, ja, die, mit denen verdient man vielleicht auch noch viel Geld. Aber die Marketingaktivitäten der Unternehmen, die konzentrieren sich eher auf die Millennials, also Gen Y und Gen Z.
Nur teuer und knapp zu sein und trotzdem eine gute Qualität zu bringen, reicht wahrscheinlich bei den meisten Marken nicht. Man muss es ja irgendwie schaffen, dass die Marke an sich gefragt ist. Hip, cool, Glamour, ausstrahlt, was auch immer. Was sind diese besonderen Herausforderungen, wenn es um das Management der Marke geht?
Also was ganz wichtig ist bei Luxusmarken, ist, dass man die Marken mit großer Kontinuität führt und immer entlang der DNA. Also immer wieder zu hinterfragen, woher kommt die Marke? Ne? Also was ist das, man nennt das in der Fachsprache das Brand Heritage. Wofür steht die Marke dadurch? Und wie lässt sich das, wo die Marke herkommt und wofür sie steht, in die Gegenwart übersetzen?
Und dafür braucht man dann wahrscheinlich Kooperation mit Popstars, Filmstars, Influencern?
Absolut auch, ja. Da findet man immer keine wirklich offiziellen Informationen, aber man weiß zum Beispiel aus dem Schmucksegment, dass dass diese Unternehmen, also die Schmuckhersteller, die ja auch im Top-Luxus-Segment dann sind, wirklich sechsstellige Summen bezahlen, dass sie zum Beispiel bestimmte Prominente auf den Oscar-Verleihungen ausstatten dürfen, wenn zum Beispiel diese Celebrities für einen Oscar nominiert sind.
Auffällig im Luxussegment ist ja Folgendes. Es gibt zahlreiche Marken und jede will für Luxus und Exklusivität stehen. Und gleichzeitig gehören aber die meisten dieser Marken ganz wenigen Konzernen. Um ein paar Beispiele zu nennen. Dior, Celine, Kenzo, Fendi, Marc Jacobs, Off-White, Louis Vuitton und gut 70 andere Marken gehören alle zu einem Konzern LVMH oder LVMH aus Frankreich. Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga und viele andere gehören zu Kering, ebenfalls aus Frankreich. Und Alaïa, Chloé, Cartier, Montblanc und viele Juweliere und Hersteller von Luxusuhren sind alle im Portfolio von Richemont aus der Schweiz. Jeder dieser Konzerne ist börsennotiert und macht Milliardenumsätze. Im Fall von LVMH, dem mit Abstand größten, waren das 90 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Der Gründer ist Bernard Arnault, derzeit der reichste Mensch der Welt. Wie kam es zu diesem gewaltigen Konzentrationsprozess in der Modebranche?
Das hat eigentlich also mit der Globalisierung angefangen. Man kann sagen, dass es in den 80er Jahren ungefähr angefangen hat. Und witzigerweise tatsächlich hat es auch das Phänomen mit LVMH angefangen, dass eben damals in den 80ern, Anfang der 80er, der sehr angeschlagene Mischkonzern, zu dem Christian Dior gehörte, zum Verkauf stand. Und Christian Dior, für die, die sich vielleicht da nicht so auskennen, war wirklich, also er hat den New Look erfunden, also den Look, den man nach dem Zweiten Weltkrieg getragen hat, der in Frankreich wirklich, also Frauen haben ehrfürchtig seinen Namen ausgesprochen. Und trotzdem war die Marke in den 80er Jahren angestaubt, auch durch Missmanagement der Eigentümer, und gehörte dann zu einem Konzern mit Baufirmen, also auch überhaupt nicht irgendwie konzentriert auf Luxus. Und Bernard Arnault, der eigentlich auch studierter Bauingenieur ist und das elterliche Bauunternehmen zu der Zeit übernommen hatte, hörte von dem Verkauf von diesem Mischkonzern. Und um den Kaufpreis ranken sich heute viele Spekulationen. Manche sagen, er hat das Unternehmen für einen symbolischen Franc gekauft, manche sagen für 50 Millionen. Aber egal, er hat zumindest einen Bruchteil von dem bezahlt, was Dior heute wert ist. Und er hat damals er sagt immer, von seiner Mutter hatte er in der Kindheit und den Freundinnen so oft diesen Namen Christian Dior gehört und mit so einem Leuchten in den Augen, dass er einfach verstanden hatte, dass es ein großartiges Unternehmen ist mit sehr viel Potenzial. Und so kaufte er dann eben Christian Dior und stieß die anderen Unternehmen dieses Mischkonzerns ab und behielt Dior und hat eben damals dann das Potenzial erkannt, aus dieser Marke, also diese Marke wiederzubeleben und aus dieser Marke eine Starbrand zu machen. Ne? Und das hat er auch immer wieder gleich getan. Er hat ja danach Ende der 80er auch gleich Louis Vuitton gekauft von dem Geld, was er eben durch Dior verdient hatte. Der tauschte dann das Management aus bei Dior, den Designer, investierte in die Produktion, in Marketing und Sales. Und ja, das war dann, da war eben seine Geschäftsidee geboren sozusagen mit dem Kauf von Dior. Und weil die Kosten für Forschung und Entwicklung, für Marketing und Vertrieb sowie die Notwendigkeit, eben in diesem sich entwickelnden globalisierten Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, stiegen, verkauften immer mehr Eigentümer ihre Marken, ne, weil die das einfach aus eigener Kraft nicht mehr bezahlen konnten und auch nicht wettbewerbsfähig bleiben konnten. Und die haben dann eben angefangen, ihre Marken an Investoren zu verkaufen, an Holdings, und fanden die Idee überzeugend von Bernard Arnault, eben diese Marken langfristig zu führen.
Wenn Sie sagen, die Kosten für Forschung und Entwicklung, was heißt denn das für Modekonzerne?
Ja, mit Sicherheit sprechen wir da nicht in der Regel bei den Produkten von großen Technologiesprüngen. Und Bernard Arnault sagt auch selber in Interviews, dass man schon seine Brot- und Butterartikel hat, gerade bei solchen Marken wie Louis Vuitton. Und da erwarten auch die Kunden, dass die immer gleich bleiben. Also bestimmte ikonische Produkte, bestimmte Taschen. Natürlich hat Chanel immer auch Tweedjacken in den Kollektionen, schwarze Chanel-Kleider. Aber trotzdem müssen sich auch diese Marken weiterentwickeln, auch in Bezug auf die Entwicklungen, die es durchaus bei den Produkten gibt. Ne? Also gerade, wie man eben Produkte herstellt. Natürlich auch, dass man sie effizienter herstellen kann, aber auch, dass man die Qualität stetig erhöht, ne? Also bei der Rohstoffgewinnung, aber auch bei der Verarbeitung. Und natürlich auch, wenn es um das Thema AI geht, das spielt bei den Unternehmen schon auch eine Rolle in der Produktion, aber eben auch im Marketing. Und das kostet. Und das kann sich so ein Designer, der seine kleine Designermarke hat, ja, kann sich das so ohne weiteres nicht leisten, damit zu spielen.
Wenn man Dutzende Firmen in seinem Portfolio hat, riskiert man dann nicht, dass sich die Marken gegenseitig Konkurrenz machen, sich also kannibalisieren?
Also natürlich gibt es da auch Kannibalisierungseffekte. Ne? Wenn wir uns zum Beispiel die Produktgruppe, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, als Sie von LVMH sprachen, Champagner mal anschauen, ja, dann entscheidet man sich ja in der Regel entweder für Ruinart, für Krug, für Dom Pérignon. Man kauft ja nicht alle. Die Marken gehören aber alle zu LVMH. Ja, das ist der Witz. Das heißt, am Ende kauft man eine dieser Marken, die gehören alle zu LVMH. Er muss natürlich auch eine Bandbreite zeigen, damit der Kunde nicht das Gefühl hat, es gibt auf einmal nur noch eine Marke, also dass er schon Vielfalt zeigt. Aber am Ende wandert da jeder Euro in die Tasche von LVMH, egal für welche Marke man sich entscheidet. Und bei den Modemarken ist es so, dass die Marken wirklich sehr, sehr stark darauf achten müssen, dass sie auf jeden Fall unterschiedlich positioniert sind. Das heißt, die brauchen ein gut diversifiziertes Portfolio von Brands. Das ist sehr, sehr wichtig und das konnte man auch in den letzten Jahren sehr gut beobachten. Zum Beispiel im Bereich Luxus, ne, war ja vor ein paar Jahren der etwas lautere und progressive Luxus gefragt. Da hat man sich dann bei Kering über die Umsätze von Balenciaga und Gucci gefreut. Dann kam die Phase des sogenannten Quiet Luxury, also wo dann eher große Labels und Plakativität nicht so gefragt waren. Da hat man sich dann darüber gefreut, Bottega Veneta oder Loro Piana im Portfolio zu haben. Wichtig ist aber im Sinne der konsistenten Führung der einzelnen Marken, dass man zwar ansatzweise versucht, die Trends mitzumachen, aber es nicht auszureizen, um den Umsatz zu maximieren und zum Beispiel aus Balenciaga dann ein neues Loro Piana zu machen. Das würde eben nicht funktionieren und das würde dann auch die Brand-DNA auf Dauer beschädigen.
Das heißt, die einzelnen Marken haben weiterhin ihr eigenes Management. Das wird nicht alles in der Konzernzentrale entschieden?
Ja, absolut. Also die haben alle eigene Kreativabteilungen, die haben alle eigene CEOs und die sind auch in der Lage, die Marken ziemlich autark zu führen.
Sie sagten einmal über Bernard Arnault, dass er ein großes Talent habe, kreative Köpfe zu managen. Was sind die besonderen Herausforderungen dabei?
Ich denke, dass sich Arnault einfach in einem ganz besonderen Spannungsfeld bewegt, in dem er einerseits auf Effizienz setzen muss, zum Beispiel bei der Produktion und bei den Zielen, die monetär getrieben sind. Immerhin ist ja LVMH eine Aktiengesellschaft. Gleichzeitig muss er aber auch eine Atmosphäre schaffen, die Kreativität fördert und Innovation ermöglicht. Das heißt, er muss unkonventionelle Denkweisen ermöglichen. Er darf seine Mitarbeiter aus den kreativen Bereichen nicht oder nur ganz wenig einschränken und ihnen keine Barrieren in irgendeiner Art setzen. Es gibt dazu eine sehr nette Anekdote, wie John Galliano, der damals Chefdesigner bei Dior war, ihm seine neuesten Ideen vorstellte, nämlich Frauen künstlerisch anspruchsvoll in Zeitungspapier zu drapieren. Nach anfänglicher Skepsis, die Arnaud hatte bei der Idee, gelang es ihm dann aber, die Idee in etwas umzuwandeln. Und so entstand eine der erfolgreichsten Kollektionen von Galliano bei Dior, nämlich Kleider, auf die eine Zeitung aufgedruckt war.
Welche Rolle oder welche Gefahr stellt eigentlich Produktpiraterie für diese großen Luxusmarken dar? Also T-Shirts mit Aufdrucken, die man an jeder Ecke fast finden kann. Gerade in Urlaubsländern wird das ja gerne gemacht. Oder falsche Handtaschen, die täuschend echt aussehen, als ob sie dann eine Birkin-Bag sind beispielsweise.
Produktpiraterie ist sogar ein sehr, sehr ernsthaftes Problem für Luxusmarken. Fälschungen konterkarieren ja genau das, wofür Luxusmarken stehen. Luxusmarken setzen ja auf Exklusivität und Fälscher schütten den Markt mit ihren Produkten zu. Auch haben Fake-Produkte in der Regel eine sehr mindere Qualität. Und das ist ja auch das Gegenteil von dem, wofür die Brands eigentlich stehen wollen. Dazu kommt, dass Luxusmarken wirklich eine bestimmte Zielgruppe ansprechen möchten und Fälschungen hingegen von Menschen getragen werden, mit denen sich diese echten, sage ich jetzt mal, Luxuskäufer eben nicht identifizieren möchten. Dafür gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Anfang der 2000er wurde es bei englischen Hooligans, den sogenannten Chefs, Mode, dieses Burberry-Tartan-Muster zu tragen, also dieses klassische Burberry-Karo. Die haben das sozusagen als ihr Erkennungszeichen getragen. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass die englischen Medien voll von Burberry-Fakes tragenden, gewaltbereiten Hooligans waren. Ich erinnere mich noch an Zeitungscover mit glatzköpfigen Burberry-tragenden Halbstarken, die die Zähne ausgeschlagen hatten. Und diese Chefs, die trugen Cappies im Burberry-Look, Bomberjacken, Trenchcoats, Hoodies. Irgendwann war der Ruf der Burberry-Tartans so schlecht, dass Leute, die dieses Muster trugen, in bestimmte Pubs in England nicht mehr reingelassen wurden. Das war ein riesen Image-Schaden für Burberry. Und das Unternehmen hat infolgedessen dann ganz viel Aufwand betrieben, auch monetär, um diesen Markt für Burberry-Fakes trocken zu legen. Und dann hat man wirklich ein paar Jahre versucht, bei Burberry dieses Muster sehr stark einzudämmen. Also es gar nicht mehr so in die Kollektion einzubauen, um weg davon zu kommen. Und erst seit ein paar Jahren spielt dieses Tartan-Muster wieder eine stärkere Rolle in den Kollektionen und auch in den Marketingkampagnen von Burberry.
Weil Sie gerade die Qualität ansprachen. Ich habe mal gehört, dass manche von den gefälschten Taschen von so guter Qualität sind, dass Leute da schon in die originalen Verkaufsgeschäfte gegangen sind und sie haben irgendwie umtauschen lassen.
Ja, das hört man. Das hört man immer wieder. Und natürlich gibt es da große Unterschiede, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe bisher noch kein Fake gezeigt bekommen, das ich nicht als Fake erkannt hätte. Also auf Bildern ist es natürlich noch mal schwieriger und deswegen ist ja auch das Internet zusätzlich noch zu einer Verschlimmerung dieses Problems geführt, ne? Weil viele ihre Waren eben online verkaufen und man hat dieses haptische Erlebnis nicht mehr und man bekommt dann die Ware zugeschickt und stellt dann nicht fest und es wird nicht geprüft, ob das echt ist. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann merkt man das schon.
Noch was zum Konzentrationsprozess von gerade. Angesichts der wenigen Großkonzerne, die sich in der Luxusbranche tummeln, entspricht das nicht genau dem Konzentrationsprozess, wie ihn schon Karl Marx geschildert hat, als Endphase des Kapitalismus?
Natürlich sehen wir in der Luxusbranche die Tendenz, dass große Konglomerate verschiedene Luxusmarken erwerben und dann integrieren. Und natürlich kann dieser Konzentrationsprozess auch dazu führen, dass die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer Unternehmen eingeschränkt wird und die Marktmacht eben dann zunehmend in den Händen von wenigen großen Akteuren wie zum Beispiel Kering oder LVMH liegt. Und deswegen gibt es auch eine gewisse Analogie zu Marx' Theorie. Allerdings wissen wir ja auch aus der Erfahrung, dass die Realität Gott sei Dank komplexer ist. Und da spielen ja auch noch ganz andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel Innovation, Veränderungen im Konsumentenverhalten. Die kann man ja so nie vorhersehen. Ja, sehen Sie die Automobilindustrie, was da gerade passiert. Nach Jahrzehnten der Konsolidierung und der Konzentration kommen jetzt auf einmal wieder Player wie Tesla, wie BYD, die eine große Rolle spielen und diese Konzerne angreifen. Und das ist momentan im Luxusbereich nicht so absehbar, aber das kann ja durchaus in Zukunft auch wieder passieren. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht.
Wäre es unter Modemanagement-Gesichtspunkten überhaupt vorstellbar, dass sich die Großkonzerne mit den vielen Marken irgendwann dazu entscheiden, zu sagen, wir machen nur noch eine Marke, eine Luxusmarke, in diesem Fall LVMH oder Kering, und dann gibt es halt nur noch 2, 3 große Player und die ganzen einzelnen Marken verschwinden? Kann man das machen?
Also das wäre ehrlich gesagt aus Marketing-Gesichtspunkten undenkbar. Die Konzerne bemühen sich ja gerade stark darum, dass ihre Marken als kleine, feine Einzelmarken vom Kunden gesehen werden. Ja? Und die Kunst ist ja für diese Unternehmen, gerade da, wo es Sinn macht, möglichst viele Synergien zu nutzen und da, wo der Kunde es merken könnte, die Marke so individuell wie möglich zu führen.
Könnte man trotzdem sagen, das ist auch ein bisschen sowas wie eine Mogelpackung? Also man gaukelt den Kunden vor, sie haben was Kleines, Feines, Exklusives und kaufen den trotzdem eigentlich nur bei einem Großkonzern?
Also Chanel und Hermès sind ja tatsächlich noch familiengeführt und gehören zu keinem Konglomerat an. In dem Fall stimmt es sogar. Und für die Marken, die zu Konglomeraten gehören, ist es einfach wichtig, dass jede Marke autark geführt wird. Also ich denke schon, da stehen eigene Kreativabteilungen hinter, da steht ein eigenes Management hinter. Ich würde schon sagen, dass die Marken überwiegend autark geführt werden. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es eine Mogelpackung ist.
Weil Sie gerade Chanel und Hermès angesprochen haben, die doch unabhängig sind. Wie haben die beiden das geschafft angesichts dieses gewaltigen Konzentrationsprozesses?
Die einfache Antwort wäre es, indem sie einfach sich, egal wie hoch das Angebot war, es gab wahrscheinlich viele, viele Angebote, nie eingewilligt haben.
Luxus als Geschäftsmodell und der beeindruckende Konzentrationsprozess in der Luxusbranche. Das war ein Gespräch mit Elena Patten, Professorin für Fashion Management an der Makromedia Hochschule in Stuttgart. Frau Professorin Patten, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihre Einladung.
Ich bin Andreas Becker und sage danke fürs Zuhören. Eine neue Folge von Wirtschaft im Gespräch gibt es jeden Freitag bei dw.com und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast der DW.